Ja, stell dir vor, du hättest eine Eingangstür oder eine Haustür, die unüberwindbar ist. Es gibt ja gute Sicherungen heute. Ich habe gelesen, die Einbruchsrate im letzten Jahr ist um 30% gestiegen, zumindest bei uns in Hessen. Angenommen, deine Tür ist unüberwindbar und ein Dieb, das Neue Testament nennt ihn Bandit, kein Straßenräuber, sondern ein Einbrecher. Er will unbedingt in deine Wohnung, was muss er machen? Vielleicht die Fensterscheibe einschlagen. Wenn das auch gut gesichert ist, dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Mauerdurchbruch. Kürzlich habe ich einen Bericht gelesen, da hat man eine Bank den Tresorraum ausgeraubt, indem man einen Tunnel gegraben hat, bis unter den Tresorraum, dann nach oben durchgesprengt. Und ja, also mit guten Ideen kommt man da ein Stück voran. Gell? Ja, unser Thema heute heißt der Hirte und die Tür. Warum diese Einleitung? Nun, es gibt den idealen Hirten, der sich selber als Tür bezeichnet und der uns aufzeigt, dass wir diese personelle Tür gebrauchen sollten, um einen ganz bestimmten Weg zu gehen. Und jeder, der diese Tür nicht benutzt, ist ein Bandit, sagt das Neue Testament. Kein gewöhnlicher Räuber, kein Straßenräuber, sondern ein Einbrecher. Einer, der auf den falschen Weg in das Gebiet will, was hinter der Tür liegt. Und hinter diese Tür komme ich aber nur durch die Tür, wenn ich das auf ehrliche Weise machen will. Und jeder, der das anders versucht, ist ein Krimineller, ein Bandit. Ja. So, deswegen hat mich vorhin jemand gefragt, worüber redest du denn heute Abend? Da habe ich gesagt, über Banditen. Ja. Und da hat er gesagt, ja, da sind wir ja genau richtig. Ja. Er hat den Spruch verstanden. Ja. Es gibt ja auch Leute, die dann ganz verwundert gucken mögen. Aber so ist das im Leben. Ja, ja, und wie ich schon erwähnte, ich bin ja dabei, das Johannes-Evangelium zu analysieren, auszulegen, Kommentare dazu zu schreiben. Und ich bin sehr, sehr überrascht, was da alles so drin steckt. Und das ist jetzt Kapitel 10, was heute Abend dran ist. Ich wollte eigentlich eine andere Reihenfolge machen, aber aus gewissen Umständen habe ich das geändert. Und wir lesen mal aus Kapitel 10 die ersten 6 Verse und ich will dann dazu etwas sagen. Und dann geht das weiter bis hinten hin im Kapitel 10, Vers 18, wenn ich richtig informiert bin. Ja, Kapitel 10, Vers 18. Also Johannes Kapitel 10 ab Vers 1. Amen, Amen, ich sage euch, sagt Jesus, der nicht durch die Tür hinein in den Hof der Schafe kommt, sondern von anderswoher hinaufsteigt. Jener ist ein Dieb und ein Bandit. Der aber, der durch die Tür hineinkommt, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Torhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe gemäß ihren Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen alle heraustreibt, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, da sie seine Stimme wahrnehmen. Einem Fremden aber werden sie keinesfalls nachfolgen, sondern werden von ihm fliehen, da sie die Stimme der Fremden nicht wahrnehmen. Dieses Sinnbild sagte Jesus zu ihnen, jene aber erkannten nicht, was es war, dass er zu ihnen sprach. Ja, wenn ich dabei gestanden hätte, hätte ich das auch nicht verstanden. Es ist interessant, dass es viele, viele Missverständnisse gegeben hat zur Zeit Jesu über seine Reden, nicht nur von den Juden, sondern auch von seinen Jüngern, von seinen Lernenden. Aber das ist ein anderes Thema. Also der Reihe nach. Jesus sagt, wer nicht durch die Tür hinein in den Hof der Schafe kommt, ist ein Dieb oder ein Bandit. Das heißt, er geht über die Mauer. Früher war das ja nicht unüberwindbar, die Hürden von den buchstäblichen Schafen, da kamst du auch ohne Tür rein, er benutzt es halt als Bild. hier für diesen unerlaubten Zugriff. Wer nicht durch die Tür kommt, und wenn ich jetzt die Tür als Jesus definiere, was ja nicht schwerfällt, das sehr offensichtlich ist, wie wir noch öfter auch sehen werden, dann muss ich sagen, der, der daneben der Tür rein will, der hat mit Jesus nichts zu tun. Dann könnte er doch durch die Tür gehen. Wenn Jesus die Tür ist, wie er selbst sagt, in Vers 9 und 10 dann, dann kann er doch die Tür benutzen. Also will er doch mit Jesus nichts zu tun haben. Oder hat er zumindest andere Absichten. Oder bestenfalls verkennt er den türseienden Jesus in Person und meint, das ist vielleicht ein anderer. Das gibt es ja auch. Auf jeden Fall ist Jesus die Tür selber in Person. Und jetzt ist die Frage, was ist das für ein Jesus, der diese Tür ist? Das ist mir ganz wichtig, auch bei anderen Themen. Wir reden so viel über Jesus. Alle sagen, ja, ich glaube an Jesus. Und meinen vielleicht was ganz anderes. Ich muss jetzt wieder aufpassen, Walter, gell, dass ich nichts Falsches sage.
So ist eine Wirkung gehabt.
Ja, genau, das ist doch positiv. Gell, ich finde das gut. Du siehst, ich bin lernfähig. Gell, das ist schon mal was wert. Also, es gibt Leute, für die ist Jesus ein von Josef gezeugter Mensch. Den hat Gott geadelt und hat ihn dann benutzt, um Heilsgeschichte zu machen. Bestenfalls, gell. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, Jesus, das ist ein geschaffener Engel. Ich sage nicht, wer das ist, gell? Und damit ist klar, das ist doch nicht die Tür, über die die reden. Das ist doch nicht die Tür, von der hier die Rede ist. Die Tür, die von der hier die Rede ist, von dieser Tür heißt es in 1. Johannes 2, Vers 2, das kannst du ganz ruhig sitzen bleiben, ich sage dir, was da steht, wir blättern nachher noch. In 1. Johannes 2, Vers 2, diese Tür, dieser Christus, starb nicht nur für unsere Verfehlungen oder Sünden, sondern für die des ganzen Kosmos. Verstehst du das? Wie viele türgläubige Leute möge es geben, die das noch nicht verstanden haben? Das ist immer noch eine Entschuldigung, wenn ich es nicht verstanden habe. Wenn aber jemand der Meinung ist, diese Tür, die hier ist, genannt wird, zu minimieren und zu sagen, nein, dieses Opfer reicht nicht für den ganzen Kosmos, der schließlich aus Engeln und Menschen besteht, dann redet er für mich von einem anderen Christus, nicht von dem Christus, der hier die Tür darstellt, durch den alle gehen müssen. Und ich weiß, dass das umstritten ist. Ich habe dort auch schon viele Schläge einstecken dürfen, das mache ich gerne. Weil ich immer noch mit Paulus der Meinung bin, Galater 1, das kannst du blättern, Verse 6 bis 9, wo er eine ganz klare Definition abgibt über ein Evangelium. Und jetzt ist die Frage, was verstehst du unter Evangelium? Für mich heißt das Wort immer noch, wie schon im letzten Wortdienst gesagt, gute Botschaft, gell? Gute Nachricht. Oi, ja, das ist was Schönes. Evangelium ist eine gute Nachricht. Wo ist die gute Nachricht, wenn das Opfer des Gottessohnes nicht für alle reicht? Das ist keine gute Nachricht. Und Paulus sagt ab Vers 6, 1. Galaterbrief, Kapitel 1, ich staune, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade des Christus berief, versetzen lasst zu einem andersartigen Evangelium, welches kein anderes ist, nur weil einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren, dem sie zurück zum Gesetz wollten. Jedoch wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas neben dem evangelisiert, was wir euch evangelisierten, der sei ein Bannfluch. Was hat denn Paulus evangelisiert? St. Petrus, Johannes, Jakobus evangelisiert. Das war dann das Evangelium des ersten Jahrhunderts außerhalb des Gesetzes, aus dem diese Apostel ja selber kamen. Nämlich, dass das Opfer des Christus ein allumfassendes Opfer ist, dass er für alles bezahlt hat und nicht nur für ein paar Juden, wenn ich das so sage, hat einen ganz bestimmten Grund, auch nicht nur für Israeliten, sondern für den ganzen Kosmos, 1. Johannes 2, Vers 2, wie schon zitiert. Also, und diese Tür, wir sind ja dieser Tage hier an Symbolen, an Gleichnissen, und das war ja auch eine Parabel hier, griechisch heißt es Parabello, ein Nebenwurf, Parabel, könnten wir sagen, das versteht man in Deutsch auch noch, Gleichnis ist auch nicht falsch, und da kommt die Tür vor, die Tür ist auch so ein Symbol, so ein Zeichen für Heilsgeschichte. Und es ist die Frage, was ist denn der Türgedanke in der Schrift? Was will denn die Schrift mit Tür ausdrücken? Auch in diesem Fall, wenn es um Jesus geht. In hier im Kapitel, wo wir gleich noch hinkommen, im Vers 7 und Vers 9, wird der Jesus als Durchgang zur Rettung bezeichnet. Er ist die Tür hinein in Rettung, in Kapitel 10, Vers 7 zum Beispiel. Er ist die Tür und wofür die Tür hin? In das Leben, Vers 10, ja? In das überfließende Leben. Also die Christustür ist der Weg in das Leben. Wenn wir an die Thematik von der Name nachdenken, heißt das die Information. Christus hat die Information für das Leben. Wenn ich diese Information habe, kriege ich keinen Krebs, geistlicherweise. Gell? Ich rede jetzt nicht vom buchstäblichen Krebs. Ja, geistlicher Krebs, was ist geistlicher Krebs? Ja, genau, nicht falsch verstehen. Wir werden trotzdem gelegentlich krank. Er hat ja deutlich gesagt, Informationsfehlleitung erzeugt Krebs, gell, in unserem Körper. Geistlich gesehen ist es das Gleiche. Der Durchgang durch diese Tür ist die Information, die ins Leben führt. Und das ist ein krebsfreies Leben, geistlicherweise. Ich erkläre gleich noch was dazu, damit ihr das endgültig verstehen möget. In Johannes 14,6 sagt Jesus deutlich auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben, das durch diese Tür, den Christus erreicht wird, ist ein krebsfreies Leben, auch geistlicherweise. Buchstäblich sowieso, weil wenn wir durch die Tür gegangen sind, gibt es auch keinen buchstäblichen Krebs mehr, weil dann bist du in einer neuen Daseinsform. Und Leisenberg hat gesagt, der Seeleninhalt in Anführungszeichen bleibt erhalten. Das ist doch die eigentliche Person. Als Gott den Adam machte, da blies er nicht in seine Lehmnase Odem des Lebens, das steht nicht da, sondern Neshama. Hebräisch Neshama heißt das wesengebende Persönlichkeitsprinzip des Einzelnen. Das hat Adam da bekommen. Und das ist die Seele, das nennen wir die Seele. Er wurde eine lebende Seele aufgrund dieses von Gott gegebenen Informationsanteiles für seine Person, die er weitervererbt hat bis auf uns heute. Und das ist Bibeltext pur. Und jetzt wissen wir, diese Information, diese Christusinformation, dieser Durchgang hängt mit diesem Leben zusammen. Und es gibt noch mehr Türen. In Apostelgeschichte 14 wird davon gesprochen, dass wir einen Durchgang gefunden haben zum Glauben. Es gibt Durchgänge zur Evangelisation. Ich denke an Paulus in den Korintherbriefen. Er sagt dort, Paulus steht vor Korinth auf dem Berg und guckt da runter in die Hafenstadt. Hafenkneipen, Seeleute, Bordelle, Tempelprostitution, alles was du dir denken kannst. Und jetzt sollst du da hingehen, sollst evangelisieren und dort eine Versammlung gründen. Oh, was hätte ich für Bammel, gell? Ich bin früher von Haus zu Haus gelaufen und nicht immer gerne und freiwillig, aber oft auch mit Überzeugung und fanatisch. Und ich weiß, was das heißt, gell? Wenn du so 2-3 Stunden durch ein Dorf läufst und sagst den Leuten, ich will mal mit ihnen über die Bibel reden, du weißt, wie viele dich da reinlassen. Gell? Und es ist sehr mühsam. Jetzt steht er da auf dem Berg, guckt nach Korinth und hat Hemmung. Und was sagt Jesus zu ihm? Fürchte dich nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das hätte ich mir auch mal gewünscht, gell? Dass mir das einer sagt, wenn ich da vor einem neuen Ort stand, dann muss jetzt von Tür zu Tür gehen. Ja, das heißt, Gott hat die Tür geöffnet für ihn. Das heißt, der Durchgang zum Predigen, der Durchgang zum Glauben, der Durchgang zur Rettung. Wir finden so viele Durchgänge in der Schrift, die haben die Tür, die ins Leben führt, die in diese Schafhütte rein und raus führt, die nämlich Christus ist. Und Daniel hat heute schon erwähnt, die Auferstehung, heilsgeschichtliche Prinzip der Auferstehung. Paulus im Gefängnis und Barnabas. Petrus im Gefängnis. Was passiert? Mitternacht, Erdbeben, die Türen gehen auf. Bild aus dem Bereich der Gestorbenen kommen die Lebenden heraus in Mitternacht, weil das Auferstehungszeit ist. Ein Durchgang ins Leben, aus den Räumen der Gestorbenen hinein ins Leben. Warum erzähle ich das? Weil es gibt beim Hiob eine schöne Stelle, die ihr fast alle wahrscheinlich kennt, Hiob 19,25, wo Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ist das? Ne? Alle kennen die Stelle. Ne? Ich weiß, dass, was kommt denn danach? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als späterer steht er auf dem Staub. Als späterer steht er auf dem Staub. Versteht kein Mensch. Gell? Jetzt musst du wissen, dass das Wort Staub im Hebräischen, Afar heißt das, synonym ist mit, die Hebräer nicken, mit Avar, hindurchgehen, Durchgang, vorübergehen, jenseitiger, von da nach da, gell, Bewegung, hat er es genannt, jenseits, gell, ja, heute im Film, vom Jenseits zum Diesseits, die Hebräer, die Ivri, waren die Jenseitigen, gell, es steckt alles in diesem Wort drin. Würde also heißen, beim Hiob heißt es, wenn du an die Tür wieder denkst, an den Durchgang, mein Erlöser lebt, er steht auf dem Durchgang. Das ist schön. Also, ich sterbe jetzt. Und was passiert? Christus steht an der Tür, gibt mir die Hand und sagt, herzlich willkommen im Jenseits, Anführungszeichen. Ja. Ist das herrlich. Mein Erlöser lebt. Mein Christus, meine Tür ist der Durchgang in die neue Existenz, in das neue Dasein. Wenn ich diesen Weg nicht wähle, steht keiner an der Tür. Wenn ich ein Tunnelgrab ins Jenseits oder einen Presslufthammer benutze, das nutzt mich nichts. Gell? Aber da wird meine Einstellung deutlich. Das heißt, ich traue meinem Christus, meinem Torhüter, meinem Türseienden gar nichts zu, gell? Ich weiß, er ist die Tür, also halte ich mich an ihn. Und jetzt heißt es noch hier in diesem Vers, was macht er? Er ist nicht nur die Tür, sondern die Schafe, die berechtigt sind, durch diese Tür zu gehen. Das sind ja nicht alle gleichzeitig. Nach unserem heilsgeschichtlichen Verständnis gibt es da Erstlinge, Zweitlinge und so weiter, bis der Letzte das begriffen hat. Gott hat so viel Geduld, dass er jedem Zeit gibt zu lernen, dass die Tür der einzige Weg ins Leben ist. Und da heißt es noch hier in diesem Vers, die Schafe hören seine Stimme und er ruft sie mit Namen und führt sie heraus. Hast du den Namen, deinen Namen schon mal gehört? Hat er dich gerufen? Warst du ganz gewiss, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo du sagen kannst, das ist meine Tür ins Leben, in die Freiheit. Ich kann mich da noch dran erinnern, an den Moment für mich, für die Zeit, wo ich genau gewusst habe, und das war eine sehr dringnisvolle Zeit, schmerzhaft, geistigerweise sehr schmerzhaft, aber die innere Gewissheit, das ist der richtige Weg, das ist meine Tür. Du hast deinen Namen gehört, nach dem Motto, Wolfgang, was du jetzt machst, ist genau richtig. Auch wenn alle dagegen sind, deine ganze Familie, jetzt, das ist dein Weg, da geht es durch die Tür. Das sagt Jesaja, Kapitel 43, Vers 1, ich habe dich, sagt Gott zu ihm, und damit respektive zu Israel, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist schon toll, gell? Wenn Gott uns beim Namen ruft, da steht aber noch was.
Du bist mein Name.
Warum predige ich eigentlich hier? Ihr wisst doch schon alles. Gell? Ja, du bist mein. Verstehst du, wenn du diesen Namen gehört hast, in Anführungszeichen gehört hast, geistlicherweise, dir die Gewissheit gewachsen ist, der Türseiende Christus hat dich mit Namen gerufen, hat dir die innere Gewissheit gegeben, das ist meine Tür ins Leben, dann bist du sein. Was kann dir danach passieren? Dass du hier vielleicht stirbst, gell? Was ein Schreck. Wir haben heute gehört hier von wissenschaftlicher Seite, das ist gar kein Verlust, im Gegenteil, gell? Das kann nur besser werden. Und daher, das möchte ich uns auch mitgeben, ich sage mir das in erster Linie, gell, dass wir nicht verzagen dürfen, auch wenn die Umstände widrig sind. Und wenn uns ganz Schlimmes passieren mag, es ist der Weg ins Leben. Wenn der Christus, der die Tür ist, dich gerufen hat, wenn du die Gewissheit hast, dann kann dir überhaupt nichts passieren auf diesem Weg ins Leben. Weil das Ziel ist so entscheidend. Er bringt dich zum Ziel. Die Jünger sitzen im Boot, es gibt einen Sturm und die haben Angst, gell, wecken ihn. Wie kann der schlafen, wenn wir hier übers Wasser fahren und bald ertrinken? Und was sagt er zu ihnen? Kleingläubige, gell? Kleingläubige, sind wir besser? Ich hätte nachgeweckt, wenn ich in dem Boot gesessen hätte. Kleingläubige, natürlich. Wenn Jesus sagt, wir fahren ans andere Ufer, dann kommen wir dort auch an. Und wenn es unter Wasser ist, verstehst du, diese Gewissheit brauchen wir. Das müssen wir uns zusprechen. Egal, was passieren mag, das ist meine Tür. Und ich bin froh, wenn ich an dieser Tür bin. Er steht auf dem Staub und er gibt mir die Hand und zieht mich in das neue Leben. Ja. So herrlich. Du kannst ins Schwärmen kommen. So, und jetzt heißt es hier noch, und die Stimme der Fremden hören die Schafe nicht. Die Schafe hören die Stimme der Fremden nicht. Was sind denn fremde Stimmen? Was hat denn Paulus dazu gesagt? Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass niemand da sein wird, der euch als Beute wegführe. Wie soll denn das? Durch Philosophie, leere Täuschung, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Elementen des Kosmos, nicht gemäß Christus, nicht gemäß der Tür. Alles, was gegen die Tür ist oder nicht türgemäß, ist was Verkehrtes, Kolosser 2, Vers 8. Lasst euch nicht wegführen durch eine solche Beute oder eine Beute zu werden. Und dem Timotheus schreibt Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 20, die Leute werden leeres Geschwätz verbreiten. Und er sagt, lass dich davon nicht irreführen, wende dich ab von denen, die leeres Geschwätz verbreiten, die Antithesen, fälschliches Wissen und so weiter. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind und uns umschauen, wie viel fälschliches Wissen es gibt, nicht nur in frommen Kreisen, sondern überhaupt in der Welt. Und ich finde ja toll, dass auch Wissenschaftler das gelegentlich feststellen, dass man eben auch mal dem wissenschaftlichen Irrtum zum Opfer fällt. Dann müssen wir aufpassen, dass uns nicht was verkauft wird, was nicht stimmt. Paulus nennt das Fabellehren. Also nehmen wir Timotheus 1, Vers 4. Was ist denn eine Fabellehre? Eine Fabellehre ist zum Beispiel der Irrtum, dass das nichts geknallt hat. Gell? Wir haben heute Nachmittag da schon mal von gehört in dem Vortrag, dass nichts hat geknallt. Wie soll das gehen? Sondern es gibt ja eine Information, da sind wir eben wieder bei der Quantenphysik und das finde ich so toll, dass eben eine Information von außen vorhanden ist, die das alles steuert. Er hat gesagt, wenn Leben das ist, was wir jetzt glauben dürfen, muss alle Informationen für alle Möglichkeiten, die diesem Leben möglicherweise irgendwann begegnen können, schon vorhanden sein. Das heißt, es muss vorausberechnet sein, dass was mir im Leben passiert, was der ganzen Schöpfung irgendwann passiert, dass dagegen gesteuert werden kann. Das muss vorher schon berechnet worden sein. Und dann frage ich mich, wie ein Nichts, das knallt, das kann, gell? Also muss es doch eine intelligente, ich habe früher Kommunisten gepredigt, gell? Ich habe immer gesagt, es muss eine intelligente Kraftquelle geben. Ich habe nicht Gott gesagt, wenn du mit denen über Gott redest, machen die einen Rollladen runter. Gell? Also man muss wie Paulus den Kommunisten ein Kommunist werden, ohne kommunistisch zu werden. Und das heißt also, eine intelligente Kraftquelle, das war mir schon immer klar, dass es das gibt, klar, weil wir nennen das Gott, aber das kannst du mit einem Atheisten ja nicht machen. Er muss erstmal verstehen, dass eine intelligente Kraftquelle etwas bewirkt und nicht etwas aus Zufall entsteht. Und das haben wir heute Nachmittag ja gelernt, hoffentlich, alle, die hier waren. Also, Fabellehre ist, wenn jemand die Schöpfung im biblischen Sinne ablehnt. Nämlich, dass im Anfang war das Wort, denk an die vergangenen Wortdienste hier, im Anfang war das Wort, im Anfang war die Information. Die Information hat etwas bewirkt. Und wer das ablehnt, ist nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Man könnte auch sagen, viele sind auf dem neuesten Stand des wissenschaftlichen Irrtums, das gibt es auch, sondern wir wissen, auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist Information. Und wir sind ja auch eine Informationsgesellschaft. Es dürfte nicht so schwierig sein. Ja, was ist noch Fabellehre oder Pseudokenntnis? Mit Titus 3, Vers 9, das will ich mal lesen. Nicht, dass du sagst, ich habe meine Bibel umsonst mit. Titus Kapitel 3, Vers 9. Paulus sagt zu Timotheus, alles, was nicht nützlich ist, zum Beispiel törichte Streitfragen und Geschlechtsregister und Hader und gesetzliche Zänkereien. Das ist nutzlos. Das kannst du überlegen, kommt das hier vor irgendwo bei uns? Gibt es Streit über Geschlechtsregister oder gesetzliche Zänkereien? Ich erinnere nur an die ganzen Religionsgesetze, an all die Regeln, die aufgestellt werden, auch sinnlose Regeln, wo einzelne Leute gewisse Strömungen verteidigen, Leute binden durch Gruppenzwang und anderes. Das ist alles vergessen. Die Tür ins Leben, die Freiheit in Christus, das ist unsere Aufgabe, das den Menschen zu sagen. Paulus spricht noch von Engelritualen in Kolosser 2, Vers 18. Er sagt dort noch was, deswegen will ich dahin blättern. Ritualen von Engeln. Was sind denn Rituale von Engeln? Wie viele Informationen von außen kommen denn auch aus unserer Sicht, das kann die Wissenschaft noch nicht wissen, aus der falschen Quelle? Wie viele Informationen gibt es, wo Menschen irregeführt werden durch solche Fehlinformationen anderer Geister? Seht zu, dass niemand sein wird, der euch als Beute wegführt durch Philosophie. Ich habe es schon mal gelesen heute. Und im Vers 18 sagt er dazu noch, niemand entscheide gegen euch, der sich gefällt in Demut und Gottverehrung der Engel eingehend auf das, was er gesehen hat. Bildhaft aufgebläht von dem Denksinn seines Fleisches. Ja, gewaltig, gell? Also pass auf, wo du deine Information her hast. Es gibt falsche Quellen, gibt damit falsche Informationen. Vers 21, sie sagen, du sollst nicht berühren, du sollst aber auch nicht kosten, du sollst aber auch nicht anfassen, gell? Mach das nicht und das nicht und das nicht. Was sagt Paulus? Wir sind in der Freiheit in Christus. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Ist alles zum Gebrauch und nützlich. Natürlich muss das vernünftig gemacht werden. Nicht umsonst wird auch die andere Information, der Geist aus der anderen Richtung, nennt ihn Paulus den Engel des Lichts. Ich habe schon in unserem Hauskreis oft gesagt, wenn der Teufel hereinkäme mit Pferdefuß und Hörner, das würden wir sofort sehen, gell? Wenn der so aussieht. Also das traditionelle Bild ist, wenn der aber mit der Bibel unter den Arm kommt, so wie ich, gell? Dann musst du genau hinhören. Und genau prüfen, was der da sagt, um zu entscheiden, ob es nicht der Engel des Lichts ist. Deswegen, ich sage es noch einmal, glaubt mir kein Wort, gell? Ihr müsst selber nachgucken. Man kann drüber reden, aber du musst diese Informationen für dich selbst erarbeiten. Du musst selbst mit deinem Geist und dem Herrn seinem Geist und seinem Wort dir das erarbeiten. Und dann kannst du darauf stehen. Nachreden nutzt gar nichts. Nachreden nutzt nichts. Das kann man im Glaubensanfang machen. Habe ich auch gemacht. Aber später ist es wichtig, selbst zu prüfen. Und zwar gründlich zu prüfen. Und dann bist du sicher, wenn du genug Bibelkenntnis hast, bin ich ganz sicher, wirst du den Engel des Lichts, der mit der Bibel unter den Arm kommt und dir was vom Pferd erzählen will, nach volkstümlicher Ausdrucksweise, wirst du das merken. Du wirst sofort merken, da stimmt was nicht. Und ihr habt alle sicher schon Erfahrungen gemacht auf diesem Gebiet. Der eine oder andere nickt ja. So, also Christus ist die Tür, zweiter Teil, ab Vers 7. Jesus sagte aber nochmals zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, welche vor mir kamen, sind Diebe und Banditen. Jedoch die Schafe hören nicht auf sie. Er wiederholt hier. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineinkommt, so wird er gerettet. Und wird er hinein und herauskommen und wird Weide finden. Der Dieb kommt nicht außer, auf dass er stehle und Schlachtopfer und verderbe. Ich kam, auf dass sie Leben haben und es überfließend haben. Man kann das nicht deutlich genug sagen. Nicht deutlich genug sagen. Jesus ist die Tür. Nur durch ihn geht der Weg ins Leben. Petrus sagt in seiner Rede in Apostelgeschichte 4, es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden müssen. Was ist das für ein Jesus? Der Jesus, der für alle bezahlt hat. Nicht irgendein Jesus. Wolltest du was sagen?
Und du das gelesen hast, alle so viele vor mir kamen, sind Diebe und Banditen. Wer sind denn die, vor Jesus da waren?
Ja, kennst du einen?
Ja.
Ja, er sagt.
Das war von mir aus der hohe Priester.
Ja.
Was? War vor Jesus da.
Ja, zum Beispiel. Und wenn wir an die Religionselite denken, die ja auch schon vor ihm existierte. Ja. Und da siehst du wieder ganz deutlich, dass er hat sie ja genannt, euer Vater ist der Teufel. Ja.
Bitte schön.
Ja. Und sag das mal heute zu denen, die nicht die Tür verkünden, die schriftgemäß ist, was du dafür einen Ärger kriegst.
Also was noch wichtig ist, Hesekiel 34, da werden die falschen Hirten, ja, genau, die sich selber weiden, beschrieben in Israel. Und das sind im Prinzip diese Hirten, die vorher gekommen sind.
Danke für den Hinweis. Es geht nichts über Brüder, die mitdenken. Ja. Und jetzt will ich mit euch mal drei Bibeltexte lesen. Und vielleicht geht hier und da ein Kronleuchter auf. Oder wenn du dir schon was hingeschrieben hast, dann sei glücklich. Ich fange an bei Epheser 2, Vers 18. Epheser 2, Vers 18. Er sagt hier, da wir beide, wer? Vers 12, die getrennt waren von Christus, die entfremdet waren von dem Bürgerrecht Israels, wir beide haben durch ihn Hinzuführung in einem Geist zum Vater. Merkt ihr mal das Wort Hinzuführung. Wir haben beide Hinzuführung zum Vater. In Kapitel 3, Vers 12, wenn du umblätterst, da sagt er, in welchem wir Freimütigkeit haben und Hinzuführung oder Zugang, steht vielleicht bei dir, im Befugtsein durch seine Treue. Elberfeld schreibt, durch Glauben an ihn. Wer durfte im Alten Bund in das Allerheiligste, an Yom Kippur, einmal im Jahr, der hohe Priester, mit Blut von diesem einen von den Böcken zur Bedeckung der Schuld für Israel. Deswegen heißt Yom Kippur, Kafar ist die Bedeckung, Kippa heißt heute, wenn es am Kopf sitzt. Die Wortwurzel ist auch Kaf, Handschale, und es geht um Bedeckung. Wenn jemand anders da reinging, ist er gestorben auf der Stelle. Ohne Blut ebenso. War eine ganz bestimmte Regel und Vorschrift. Wenn wir das vergeistigen, an den hohen Priester denken, an den Weg in die Herrlichkeit, an den Weg in die Gottesgegenwart, kommst du dort ohne diesen Priester hin? Kommst du ohne Blut dorthin? Niemals. Das heißt also in Epheser 3, Vers 12, Hinzuführung oder Zugang habe ich nicht, weil ich an Jesus glaube. Das steht auch gar nicht hier. Sondern ich habe Zugang oder Befugnis, Befugtsein, Paito, Befugtsein habe ich durch seine Treue, steht hier. Natürlich muss ich daran glauben, das ist aber sekundär. Primär ist es seine Treue. Wenn Christus nicht mit seinem Blut bezahlt hätte, dann könntest du die schwarz glauben, das wird ja nichts nutzen, da kommst du niemals an das Ziel. Er ist der Vorreiter, die Vorbedingung, er hat die Grundlage geschaffen, die Rechtsgrundlage geschaffen, dass ich das überhaupt machen kann. Und deswegen, Hebräer Kapitel 10, 19 bis 22 ist doch die klassische Darstellung für diesen Vorgang. lasst euch doch nicht erzählen, dass ihr mit eurem Glauben den Zugang ins Allerheiligste erreicht habt. Das ist doch nicht euer Glaube, sondern seine Treue, die die Voraussetzung dafür geschaffen hat. Das darf ich glauben und dieser Glaube ist geschenkt. Hebräer 10, 19 bis 22, ganz wichtiger Text. Da wir nun, Brüder, mittels des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Hineinweg in die heiligen Stätten. Merkst du was? Mittels des Blutes Jesu. Und wie hat er diesen Weg eingeweiht? Den er uns eingeweiht hat, Vers 20, durch den vorher geschlachteten und nun lebenden Weg, durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch. Prosphatos wird, ich glaube, was steht in der normalen Bibel? Entschuldigung, wenn ich das so sage. In der traditionellen Übersetzung steht neuer Weg, ne? Neuer Weg steht da, glaube ich.
Zum neuen und lebendigen Weg.
Ja, genau. Dieses Wort, was mit neu übersetzt wird, Prosphatos, heißt neu geschlachtet, frisch geschlachtet, gerade geschlachtet. Also der vorher geschlachtete Weg, sein Blut war die Voraussetzung für den Zugang ins Allerheiligste. Kein Mensch kommt dahin ohne dieses Blut. Und das war die Rechtsgrundlage dafür, dass Gott das ganze All dahin führen kann. Und wenn ich jetzt noch Römer 5, 1 und 2 dazu lese, dann wirst du merken, dass das stimmt. Daher nun als gerechtfertigt Wordene aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Warum? Weil ich so toll bin, gell? Weil ich glaube, was da irgendwann irgendwie passiert ist. Nein, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben die Hinzuführung erhalten haben zu dieser Gnade. Merkst du was? Wo ist denn hier meine Leistung? Wenn du das als Leistung sehen willst, dann kannst du nur sagen, ich darf das glauben, dass er das alles vor mir gemacht hat. Und da wissen wir aus Römer 12, Vers 3 auch, das ist geschenkt. Gell? Also niemand kann sich das nehmen, sondern hier geht es um die Befugnis. Die Befugnis, er hat die Befugnis, so die Voraussetzung für die Befugnis geschaffen in seinem Blut, weil er die Tür ist, weil er der Weg ist, weil er in Person der einzige Weg ist, der dahin führt. Und die Schafe, sagt er hier, die Schafe hören nicht auf die anderen. Die Schafe hören nicht auf die Banditen, weil die können das unterscheiden. Die Schafe können unterscheiden, die hören nur auf diesen verheißenen Messias. Und wenn wir hier ans erste Jahrhundert denken, an Apostelgeschichte 3, die Rede des Petrus, er musste ja alttestamentlich denken, was hat Mose gesagt oder was wurde zu Mose gesagt in 5. Mose 18, 18, einen Propheten gleich mir wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Auf den haben die gewartet. Wie war denn der Mose? Wenn der mit Gott geredet hatte, hat er gestrahlt vor Herrlichkeit. Da musste er eine Decke drüber tun, damit das ertragbar war. Und der Sohn oder der Prophet, der jetzt kommt, hatte der keine Herrlichkeit. Frag mal Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus.
Ihr seid seine Herrlichkeit.
Ja, das außerdem die Ekklesia ist seine Herrlichkeit. Aber die haben sie buchstäblich gesehen, es wurde gesehen. Wer damals ein solches Schaf war, was die Stimme seines Herrn gehört hat, hat auch durch seine Wunder die Herrlichkeit gesehen. Was sagt er zu Maria und bei der Auferweckung des Lazarus? Es ist alles nur passiert, damit ihr die Herrlichkeit Gottes erblickt an mir. Dann sagt der Philippus, zeig uns mal den Vater. Der Depp hätte ich fast gesagt. Gell? Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich auch so gefragt. Zeig uns mal den Vater. Und was sagt Jesus? Jetzt bin ich so lange bei euch und du fragst so eine Frage. Gell? Wie kannst du sowas fragen? Ja, in deiner Gemeinde oder irgendwo gibt es auch Leute, die fragen mal dasselbe. Gell? Fragen immer wieder und dann kannst du auch manchmal sagen, oh, jetzt muss ich das schon wieder erklären. Gell? Und so war Jesus auch. Wenn du mich siehst, siehst du doch den Vater. Gell? Und versteht ihr, seine Schafe hören seine Stimme. Ich habe dich gerufen, du bist mein, ich bin die Tür, er steht auf dem Staub. Alles, was wir besprochen haben, ist das nicht herrlich? Und was sagt er hier, was ist das Ziel? Damit sie Leben haben, nicht irgendein Leben, Leben im Überfluss, überfließendes Leben, Gottes Leben. Da kommt der Johannes der Täufer, steht am Jordan, da kommt Jesus hin, Johannes 1, 29. Und dann sagt der Täufer, was? Siehe, das Lamm Gottes, das sagt der Lamm, ja, das Lamm Gottes, welches die Verfehlung des Kosmos aufhebt, wegnimmt. Und wo ist sie dann? Weg. Ja. Ja. Und solche Stellen gibt es mehrere. Also er rettet den ganzen Kosmos, nicht nur ein paar Leute. Wer da was dagegen hat, dass er einen Weg gefunden hat, alle zum Glauben zu führen, sein Problem, der gehört sowieso nicht dazu. Da habe ich höchstes Bedenken. Oder er muss es noch lernen. Er wird es lernen. Also jeder wird es lernen. Ich habe nichts gegen die Gläubigen, die landläufig glauben, in aller Treue gegenüber ihrem Pastor oder wie die alle heißen. Die Hirten, die du erwähnen hast, aus dem Hesekiel, waren ja auch solche. Wenn die Schafe irregeführt sind, ist Gott sicher barmherzig und zeigt ihnen auch einen Weg zur rechten Zeit. Aber die Hirten haben die größere Verantwortung. Die werden das tragen müssen, diese Verantwortung. Und deswegen kann man nur davor warnen, dass die Hirten die Herde irreführen durch Fehlinformationen und nicht schriftgemäße, wo sie es besser wissen müssten. Ich bin der ideale Hirte, Vers 11, und der ideale Hirte setzt seine Seele für seine Schafe. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und im Vers 12 sagt er, der Lohnarbeiter, dem ist das egal, der verlässt die Schafe. Wenn der nicht mehr mag, geht er fort. Wie ist das, wenn du Chef bist von einer Firma, gell? Da reißt du dir einen Hintern auf, damit das alles funktioniert, und die Angestellten, die interessiert das doch nicht so wirklich, ob deine Firma kaputt geht oder nicht. Es gibt Ausnahmen, keine Frage. Aber in der Regel ist es so, der Chef ist derjenige. Und hier, der ideale Hirte gibt alles. Er gibt seine Seele für die Schafe. Was ist denn das? In den meisten Bibeln steht, er gibt sein Leben. Das ist viel zu wenig. Was haben wir heute Nachmittag gelernt? Quantenphysik. Die Seele, die Information, die persönlichkeitsbezogene Information, dein ganzes Lebensbild, was darin gespeichert wird im Verlauf deines Lebens und was du schon geerbt hast. Und ich gehe noch in die Präexistenz hinein, wenn es sein muss, das gehört auch noch dazu. Das nimmst du mit, das bleibt. Und jetzt sagt Jesus hier, wer seine ganze Persönlichkeit einsetzt für die Schafe, das ist der wahre Hirte. Er hat doch nicht nur sein biologisches Leben hergegeben, er war ja dreigeteilt. Die Seele war im Scheol, der Leib im Graben, der Geist bei Gott. Er war wirklich in der Gottverlassenheit aus seiner Sicht. Warum hast du mich verlassen? Er war aus seiner Sicht in der Gottesferne, aus Gottes Sicht nicht. Die Liebe Gottes hat ihn nie verlassen, der Vater auch nicht. Wo er selber, aus seiner Sicht, war es so. Und sonst würde es nicht da stehen. Und deswegen hat er seine ganze Persönlichkeit geopfert. Das ist der wahre Hirte, der alles gibt, nicht nur sein biologisches Leben. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich kann das alles glauben und ich lasse mich jetzt umbringen für dich. Kein Problem, ich weiß, an der Tür geht es weiter. Gell? Und er ist nicht durch diese Tür gegangen. Nein, die gab es damals nicht, weil er die Tür selber ist und erst nach seinem Sterben diese Tür zur Tür wurde. Als Rechtsgrundlage zur Durchführung durch diese Tür für das ganze All. Ist uns das klar? Ja, und das müssen wir wissen, er hat alles aufgegeben, wirklich alles. Das hat noch niemand vor ihm gemacht und wird nach ihm keiner mehr machen müssen, weil er hat den Weg dafür freigemacht. Und deswegen kann er heute alle zum Ziel führen. Es gibt einen schönen Bibeltext, du hast ihn auch schon erwähnt, 1. Korinther 13, 5. Die Liebe rechnet das Üble nicht zu. Wir kennen einen alten Bruder. Aus Arosa haben wir 15 Jahre zusammen gepredigt. Gell? Das war immer sein Thema. Der konnte mit dem Thema anfangen, XY. Der landet immer hier. Immer bei diesem Text. Und wisst ihr warum? Der ist damit zum Glauben gekommen. Der hat gelesen, Gott ist die Liebe. Und dann stand hier in 1. Korinther 13, 5, die Liebe rechnet das Üble nicht zu. Ja, das ist toll, gell? Den Gott möchte ich auch haben. Und so ist der Mann zum Glauben gekommen. Das hat sein ganzes Weltbild verändert. Und das finde ich so hervorragend. Das lesen wir schon im Johannes Kapitel 1, Vers 7 und 9. Er kam in den Kosmos, um jeden zu erleuchten. Jeden zu erleuchten. Paulus schreibt im Kolosserbrief, wir verkünden den Christus, um jeden Menschen zu ermahnen, jeden Menschen in aller Weise zu lehren, jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darzustellen. Das ist das Ziel. Und das kann doch nur erreicht werden, weil die Tür, der Christus als Durchgang, die Voraussetzung dafür geschaffen hat und diese Tür in Person Christus alles aufgegeben hat als Opfer, für, als Gottessohn, um für alles zu bezahlen. Und da gibt es eine ganz wunderbare Abhandlung von Paulus im 2. Korinther Kapitel 5. Die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich mache jetzt ganz langsam, 2. Korinther 5, 18 bis 20. Und da wirst du merken, wenn du das wörtlich liest und ganz langsam verinnerlichst, wie großartig Gott hier in diesem Opfer des Christus die Voraussetzung und die Rechtsgrundlage geschaffen hat zur Rettung des ganzen Alls. 2. Korinther 5, ab Vers 18. Das alles aber aus Gott, aus dem, der uns durch Christus für sich selber in jeder Beziehung verändert hat und uns den Dienst der Veränderung gegeben hat. Bei dir steht bestimmt Versöhnung. Wir reden gleich noch drüber. Weil Gott in Christus war, Gott war in Christus, den Kosmos für sich selber in jeder Beziehung verändernd. Was ist denn da passiert in dieser Veränderung durch Golgatha? Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und in uns das Wort der Veränderung legend. Daher sind wir für Christus gesandt, indem Gott gleichsam durch uns zuspricht. Wir erflehen für Christus. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Was sagen wir den Leuten? Ihr seid verändert dem Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott, steht in der traditionellen Übersetzung. Imperativ, Aorist, Passiv für Grammatikfans. Eine Feststellung einer Tatsache, die dauernd anhält und die geschehen ist von außen, Information. Also wir müssen den Leuten sagen, da ist einer gewesen, der hat für euch bezahlt, er hat alle Übertretungen auf sich genommen, die werden euch nicht mehr zugerechnet, auch denen da draußen nicht, die das nicht glauben können, werden die nicht zugerechnet, die können doch nichts dafür, dass sie von Adam abstammen. Johannes Kapitel 16, 8 und 9, der Geist überführt euch, weil er nicht glaubt, nicht weil er von Adam abstammt, das spielt überhaupt keine Rolle mehr, sondern hier geht es rein um den Glauben, um das, an das für Wahrnehmen der heilsgeschichtlichen Tatsachen. Deswegen werden euch die Übertretungen nicht zugerechnet. Gott hat euch in Christus schon alle verändert. Gott sieht das Ganze alles schon als verändert an. Und das kann er nur machen, weil die Tür, der Christus, alles gegeben hat. Nicht nur sein Leben, sondern seine Seele, seine ganze Persönlichkeit. Ich komme zum letzten Vers. Das ist ganz schwer. Jetzt kannst du auch weghören, wenn dir das Thema nicht gefällt. Aber für mich gehört er ganz wichtig dazu, Vers 16. Da sagt er, ich habe andere Schafe, welche nicht aus diesem Hof sind. Auch jene zu führen ist für mich nötig und sie werden meine Stimme hören und sie werden eine Herde und ein Hirte werden. In was für einem Hof, in was für einer Hürde hat denn Jesus damals seine Aufgabe gehabt? Er war in dem, um sozusagen in dem jüdischen Hof, in dem Hof, der übrig geblieben ist, nachdem das Südreich Israel, das Haus Juda, nach Babylon entführt wurde und von Babylon nur ein Rest wiedergekommen ist, ein vermischter Rest ist wiedergekommen und daraus ist Juda entstanden und das, was wir heute Israel nennen. Und dann meinen die Leute, das sei Israel. Das ist ein beschämender Rest des Gottesvolkes, der auch noch vermischt ist, was nichts Schlechtes sein muss. Und jetzt sagt Jesus, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus dieser Hürde sind. Und ich werde die Tage noch über das Wasser des Lebens reden, in Johannes Kapitel 4, die Samariterin und die Samariter überhaupt. Da sagt doch Jesus, Matthäus 15, 24, ich wurde nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich habe jemanden, der meine Wortdiensthefte korrigiert, der hat hier an der Stelle hingeschrieben, zunächst, beim Korrigieren. Gell? Das habe ich nicht übernommen, weil ich das nicht so sehen kann. Wenn Jesus nur zu den verlorenen Scharen des Hauses Israel gesandt wurde und wir das wörtlich nehmen dürfen und heilsgeschichtliche Kenntnisse besitzen, die das bestätigen, und er spricht dann mit der Frau im Brunnen, ich komme noch mal drauf die Woche, und es werden viele Samariter gläubig. Was waren denn das für Leute?
Ausländer.
Danke. Die stammten aber von Abraham ab. Kann man nachprüfen. Wir werden das noch machen die Woche. Das heißt doch, die andere Hürde ist eigentlich im engeren Sinn der übrige Teil Israels. Und wem das nicht gefällt, macht nichts, gell? Ich habe nichts dagegen, wenn du das anders siehst. Es gibt viele Widerstände dagegen. Aber wer diese heilsgeschichtliche Sicht nicht hat, kommt ständig in Schwierigkeiten. Es muss immer erklärt werden. Ich muss nichts erklären. Für mich steht das hier, wie es steht. Und ich bin froh darum, dass es so ist. Dass die übrigen Völker auch noch zum Ziel kommen, ist doch damit nicht ausgeschlossen. Gott hat schließlich eine Heilsordnung und an diese Ordnung hält er sich. Aber wichtig ist hier im direkten Sinn, dass es, wenn es um diese Schafe geht, in diesen beiden Hürden, dass man hier Israel nicht wegradiert. Weil Israel ist viel größer, als die meisten meinen. Gut, und ja, was haben wir heute Abend gelernt? Jesus ist der Hirte, er ist die Tür. Welcher Jesus? Ja, der Jesus, der für alle bezahlt hat. Der Jesus, bei dem 100% gerettet sind, nämlich die ganze Schöpfung, Römer 8, die warten nur darauf, dass sie befreit werden. Ist das eine glückliche Botschaft? Ist das Evangelium? Da kann man sich drüber freuen. Gell? Er fängt mit Israel an, bei diesem Weg. Er fängt nicht bei Fremden an. Er fängt bei seinem eigenen Volk an. Israel ist der Anfang. Wir werden die Woche nochmal drauf kommen. Und alle, die nicht durch diesen Christus, den Christus, der das Leben ist, der für alles bezahlt hat, den, das sind Diebe und Banditen, sagt er selbst. Also einer einen Jesus predigt, der nicht für alles bezahlt hat, werden seine Schafe nicht auf diese Stimme hören. Ja, und ich hoffe, dass wir alle wachsam sind und seine Stimme hören. Das wünsche ich dir von Herzen. Amen.